Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparringspartner.
Wir kasteien uns damit nicht selbst, sondern wir verwirklichen uns selbst, indem wir an einem großen Problem arbeiten.
Aktivismus heißt dann, ich bin aktiv, indem ich nicht nur rede, sondern mache. Alles ist gestaltet und alles kann umgestaltet werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gestalte ich nachhaltige Geschäftsmodelle? Als Experten zu diesem Thema habe ich die beiden Autoren und Berater Jule und Lukas Bosch eingeladen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hi, hi.
So, Jule, Lukas, werdet ihr bitte so lieb und würdet euch uns kurz vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen wurdet, die ihr heute seid?
Das ist eine sehr gute Frage. Und kurz ist das ja tatsächlich auch mal eine Herausforderung, diese Komplexität quasi auch so zu erfassen. Aber wir wollen es mal versuchen.
Ihr habt aber auch Zeit. Ihr könnt 5 bis 20 Sätze, nein, ich zähle nicht.
Ich kann auch sehr lange Sätze machen, ja.
Ihr dürft Schachtelsätze bilden.
Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, letzten Endes verbinden Jule und mich tatsächlich in dieser Frage, ich gucke mal so ein bisschen checkend zu dir rüber, ob du einfach nickst oder irgendwann den Kopf schüttelst und dann korrigierst, verbinden uns, glaube ich, so ein bisschen 2 oder 3 Stationen im Leben tatsächlich insofern, als dass wir wahrscheinlich beide sagen würden, die sind sehr, sehr prägend. Und das eine ist tatsächlich das Jahr, dass wir beide, zwar nicht zusammen, aber auf jeden Fall beide also Plattner-Institut in Potsdam verbracht haben, wo wir nach oder neben unseren Grundstudiengängen Design Thinking draufgesattelt haben als Aufbaustudium. Das war sehr, sehr prägend, weil es einfach nicht nur mit einer Methode, die Design Thinking ja quasi ist, sondern eben ganz, ganz stark mit einer bestimmten Haltung einhergeht. Und ich glaube, das Zweite ist tatsächlich dann auch die Gründung von unserem gemeinsamen Startup Holy Crab, wo wir ein Stück weit nochmal ganz anders für uns beruflich und in dem Fall dann eben auch nicht nur selbstständig beruflich, sondern unternehmerisch ins Wirken kommen und uns tatsächlich ganz, ganz stark mit der Frage beschäftigen, wie wollen wir uns eigentlich in diese Welt einbringen? Man könnte natürlich noch die Geburt von unserem Sohn vielleicht mit einreihen. Auch wieder so ein gemeinsamer Moment, der, glaube ich, für uns beide sehr viel verändert hat. Aber gerne auch du noch ergänzen, Jule. Ich habe so versucht, für uns beide zu antworten, ja.
Ja, ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Also das Verrückte ist ja eigentlich, dass all diese Punkte, die uns zu dem machen, was wir jetzt sind, wir beraten, wir schreiben Bücher, wir haben ein eigenes Startup, all diese Punkte sind eigentlich nach unserer Schul- und Studienzeit angesiedelt. Und vielleicht ist das noch so ein Punkt, den man hinzufügen kann, der wahrscheinlich ganz, ganz viele andere Menschen auch betrifft, dass das Schul- und Bildungssystem in unserem Land und in vielen anderen Ländern auch so sehr veraltet ist, dass man in der Zeit ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine maßgeblichen Erfahrungen macht, die einen das ganze Leben begleiten. Beziehungsweise in unserem Fall war die D-School und das Mindset von wir können alles gestalten und wir dürfen alles gestalten und
wir müssen alles gestalten.
Wir müssen vielleicht auch alles gestalten. Das ist so eine Sache, die uns wirklich die Augen geöffnet hat und die Dinge in uns hervorgekitzelt hat, von denen wir nicht wussten, dass sie da sind, und die uns sozusagen dann auch die Erlaubnis gegeben hat, selbst unsere berufliche und grundsätzlich unser Leben selber so in die Hand zu nehmen.
Und ich glaube, letztlich ist es dann genau von diese Wortwahl von herausgekitzelt hat. Eigentlich, wenn ich ganz abstrakt auf das gucke, was wir jetzt machen mit Beratungsprojekten im Innovationsbereich, mit Vorträgen, mit Produkten von unserem Startup eben. Tatsächlich, wenn ich auf das gucke mit dem Buch jetzt auch, ist es, glaube ich, in allen Belangen eigentlich auch immer zu großen Teilen das Rauskitzeln dessen, was wir da selbst irgendwie erfahren haben bei all den anderen Menschen, mit denen wir uns quasi umgeben, beziehungsweise für die wir dann tätig werden. Ja. Hm.
Ja, also das habe ich in der Einleitung nicht gesagt. Das ist natürlich ganz wichtig. Also die Grundlage, dass ich auch euch als Gast unbedingt im Podcast haben wollte. Ich finde, ihr habt ein Buch geschrieben, was den Zeitgeist eigentlich nicht besser treffen kann. Also der Podcast wird jetzt Mitte September 2021 ja aufgenommen und wir stehen so 2-3 Wochen vor der Bundestagswahl. Und tatsächlich würde ich jetzt gerne als Politikwissenschaftler eine Prognose abgeben. Aber da sich das in diesem sehr wunderartigen Wahlkampf alle 2 Wochen, jede Woche fast täglich die Werte irgendwie ändern. Vor einem Vierteljahr waren es noch die Grünen ganz weit vorne und man dachte, es wird auf jeden Fall eine Kanzlerkandidatin. Jetzt ist alles ganz vage, aber nichtsdestotrotz steht die Klimakrise oder eigentlich auch die Menschheitskrise kurz bevor. Und Annalena Baerbock hat leider im letzten Bundestagsrede ein bisschen was Unglückliches gesagt, wie ich empfinde. Und da seid ihr ein gutes Gegenbeispiel, da die Wirtschaft ja nicht an den Menschen denkt. Und euer Buch heißt Ökonomie, so retten führende Unternehmensaktivistinnen unsere Zukunft. Und ihr geht eigentlich genau den Weg, den vielleicht eher liberale Parteien vorschlagen würden, nämlich die Wirtschaft regelt das. Aber ich bin jetzt da schon auch ein bisschen dass da bei dem Gedanken, dass die Politik schon Regeln vorgeben muss, aber ohne aktivistische Unternehmer wird es nicht funktionieren mit kreativen Ideen. Und da habt ihr ein ganz tolles Buch geschrieben mit vielen Beispielen, also wie kann man Ökonomie ökologisch nachhaltig gestalten. Und ihr habt ja auch schon angesprochen, ihr habt ein eigenes Startup gegründet, Holy Crap. Und das finde ich eigentlich so ein cooles Beispiel. What the holy crap is holy crap? Eine Frage an euch.
So gut, hat die Frage noch niemand gestellt tatsächlich. Ja. Wir bekommen teilweise auch Mails, wo holy crap dann mit P geschrieben wird. Deswegen fange ich vielleicht damit mal an. Holy crap ist ja im Prinzip ein Wortspiel. In unserem Fall mit B geschrieben und es geht tatsächlich eben auch um Crabs, also um Krustentiere. Zumindest war das der Ausgangspunkt des ganzen Nachdenkprozesses, der ganzen Idee und dann auch der Gründung. Und ein Stück weit, das geht zurück, wir sind ins Jahr 2018. Ich war schon selbstständig, Jule war noch beim Zukunftsinstitut, aber letzten Endes waren wir beide mehrere Jahre eben in der Begleitung von Innovationsteams eigentlich, kann man breit gesprochen sagen, Produktentwicklung, Serviceentwicklung, Prozesse, Strategien, Geschäftsmodelle und so weiter. Und wenn man ein Stück weit zurückguckt, waren wir, glaube ich, beide damals auch sehr durstig danach, tatsächlich mal eine Sache längerfristig zu begleiten und eben nicht nur punktuell als Berater für eine bestimmte Projektphase eben Impulse zu geben. Und uns ist damals dann der rote amerikanische Sumpfkrebs begegnet, tatsächlich gar nicht mal im Tiergarten in Berlin, wobei das auch hätte passieren können, dazu sage ich gleich mehr, sondern ganz zufällig in der Zeitung, in einem Artikel, der sich damit beschäftigt hat, dass diese invasive Art, also ein in dem Fall ein Krebs, der aus den USA, Louisiana und Teile drumherum eben tatsächlich verbracht wurde, also von Menschen eben dort im Tiergarten ausgesetzt wurde. Und da denkt man im ersten Schritt dann immer, naja, was soll da groß Schlimmes passieren? Passiert auch in den meisten Fällen nichts, aber es gibt eben tatsächlich diese Fälle, die dann wirklich ganz gravierende Folgen haben, nämlich wenn eine Art auf ein Ökosystem trifft, das vielleicht sowieso schon nicht in dem besten Zustand ist. Ja, das sind Parkgewässer, ich will gar keinen Vorwurf machen, dass da nicht danach geschaut wurde, aber es ist tatsächlich ja auch kein rein natürliches Gewässer mehr, kein Ökosystem, das tatsächlich so eine ganz eigene Dynamik und Stärke daraus hervorgehend hat. Und tatsächlich als zweiter Punkt findet dieser Krebs eben in diesen Ökosystemen keine Fressfeinde vor. Und wir haben diesen Artikel gelesen und genau dieses Faktum, dass eben, so wie es im Artikel hieß, ein Hauptproblem mit invasiven Arten, und invasive Arten sind auch ein massives Problem für die Biodiversität, da können wir auch gleich sicher noch abstrakter drauf kommen, ein Hauptproblem, das zu invasiven Arten führt, ist eben dieses Nichtvorhandensein von Fressfeinden im Ökosystem. Und das ist uns im Kopf hängen geblieben, weil wenn man jetzt letzten Endes nicht als Biologe drauf guckt, und wir sind ja beide keine Biologen, sondern ein bisschen weiter, dann kann man sich durchaus die Frage stellen, Mensch, Berlin als Ökosystem, mit eben dann den Recherchen, dass dieser Krebs, und zwar genau dieser Krebsart in den USA als Kultspeise vergöttert wird in Louisiana, die ganzen Crayfish Rolls und Crayfish Festivals, die es da gibt und so weiter, also wirklich eine Tradition, eine kulinarische. Da kann es ja eigentlich kaum sein, dass es in Berlin keine Fressfeinde gibt. Zumindest nicht, wenn wir den Menschen nicht radikal aus dieser Gleichung eben ausklammern. Ja? Und das ist letzten Endes so ein bisschen die Ursprungsstory von Holy Crap und das, was wir nach und nach auch tatsächlich nicht nur mit Krebsen, sondern mit invasiven Wildtieren, auch mit invasiven Pflanzenarten im ersten Jahr unseres Bestehens eben mit einem Foodtruck und mehreren Dinner-Events gemacht haben, um sehr, sehr flexibel zu sein, nämlich diese Plagen auf den Teller zu bringen und zu sagen, Mensch, wie wäre es eigentlich, wenn wir Fressfeinde sind und wie wäre es eigentlich, wenn wir das sogar noch, also diese Rolle im Ökosystem sogar noch einnehmen, auf kulinarisch quasi höchste Weise. Wir hatten einen Mitgründer, den Andreas Michelus, kam aus dem Hotel de Rome, also sehr gehobener Gastronomie in Berlin. Und er hat da wirklich wahnsinnig Kreationen quasi draus gemacht, sodass man eben ganz, ganz stark auch dieser Frage nachspüren konnte, ist es denn jetzt eigentlich eine Plage oder ist es eine Delikatesse? Ja? Und letzten Endes dann eben auch die Frage stellen kann, also es ist nicht drüber zu streiten, dass es im Naturschutz ein Problem ist, aber kann es deswegen in der Kulinarik nicht trotzdem ein Potenzial sein? Und was passiert, wenn ich eben tatsächlich das Problem im Naturschutz mit dem Problem, das wir mit der Ernährungswende haben, nämlich dem Bedürfnis, dass Menschen sich regional, nachhaltig und so weiter ernähren wollen, kann ich diese beiden Probleme eigentlich nicht, indem ich sie miteinander verheirate, indem ich diesen vermeintlichen Widerspruch auflöse, kann ich diese beiden Probleme nicht gleichzeitig lösen quasi.
Ja, genau. Und um da noch was hinzuzufügen, also was uns so massiv fasziniert hat auch an diesem Fakt, dass da jetzt plötzlich hochwertige Krustentiere im Berliner Tiergarten rumlaufen, war, dass man ja Nachhaltigkeit oft als so ein Verzichtsding sieht, ne? Wir müssen weniger Fleisch essen, dann stoßen wir rein rechnerisch gesehen weniger CO2 aus und dann geht es allen besser. Aber in dem Fall ist es eben genau umgekehrt. Also wir müssen sozusagen Fisch und Fleisch, also es gibt ja auch invasive Wildtierarten im Fleischbereich. Wir müssen das essen, um der Natur was Gutes zu tun. Also je mehr wir essen, desto besser. Und gerade dieses Aufheben dieses Verzichtsgedankens war auch sowas, was uns einfach massiv begeistert hat an der Idee, die wir dann, dafür haben wir auch einen Begriff gefunden aus der Architektur. Also Bjarke Ingels ist sozusagen der Erfinder dieses Begriffs der hedonistischen Nachhaltigkeit und viele seiner Gebäude sind eben auch genau so. Das ist nicht so, dass es irgendwie sich anfühlt, als wäre man so ein Öko, der da halt in so einer Hütte lebt, sondern es ist einfach die fantastischste Wohnerfahrung, die man sich vorstellen kann. Da sind alle Dinge mit bedacht, wie man mit Menschen interagiert und welche Materialien verwendet werden und so weiter. Und genau so, finden wir, muss eigentlich Nachhaltigkeit sein, wenn wir viele Menschen mitnehmen wollen. Dann muss es Spaß machen, dann muss es lecker sein, dann muss es sich gut anfühlen. Und ja, genau das wollen wir mit Holy Crab.
Ihr habt in eurem Buch ein Why to What the Fuck Moment beschrieben. Was ist der Why to What the Fuck Moment?
Genau, also es geht um diesen Begriff des Start with What the Fuck. Ne? Also wenn man etwas in der Welt erreichen will, dann soll man laut uns mit einem What the Fuck anfangen. Und das ist so ein bisschen im Gegensatz zu diesem Start with Why von Simon Sinek, was ja sehr, sehr viel Einfluss hat auch in der ganzen Unternehmensführung. Und was auch ein total gutes Ausgangsmoment ist, um zu überlegen, was will ich denn erreichen in der Welt? Ne? Was ist denn mein Why, mein persönliches Why? Was ist auch das Why meiner Unternehmung, meines Teams? Und es hat einfach in den letzten Jahren so eine sehr starke Bewegung gegeben, sich das zu überlegen und zu gucken, was ist denn die Daseinsberechtigung meines Unternehmens. Und wir sehen aber, dass wir jetzt in der Welt unterwegs sind, wo das eigene persönliche sich selbst verwirklichen hinter einem Scheiße, so krass ist die Welt am Abgrund, zurücktreten muss. Und man sozusagen sein Why eher darüber findet, dass man sagt, was ist denn da in der Welt? What the fuck? Wie ist das eigentlich? Und wie kann ich dazu beitragen, dass sich das ändert?
Man kann das sehr schön eigentlich mit Maslows Bedürfnispyramide, also einem ganz, ganz klassischen, herkömmlichen Modell auch beschreiben. Weil letzten Endes ist natürlich genau diese Frage nach Purpose, nach Why, nach wie kann ich mich jetzt maximal selbst verwirklichen, die absolute Spitze dieser Pyramide, beziehungsweise gibt ja dann ein Modell, das es noch weiter aufbaut, da hat man dann mehrere Ebenen, aber wir sind auf jeden Fall in den ganz oberen Etagen dieser von Maslow eben beschriebenen Bedürfnisse. Und letzten Endes ist tatsächlich ja das, was wir mit Klimakrise eben jetzt dieses Jahr ja tatsächlich auch einfach krass sichtbar bis an unsere Haustür quasi, ja. Also nicht mehr irgendwie weit weg, weder zeitlich noch örtlich, ja. Tatsächlich führt uns das ja vor Augen, dass wir natürlich in unseren Teilen der Welt immer noch eigentlich uns sehr, sehr gut selbst verwirklichen können, ohne jetzt eine permanente Todesangst zu verspüren, aber dass wir trotzdem tatsächlich eben darauf hingewiesen werden, dass dieses Fundament, auf dem unsere Selbstverwirklichung stattfindet, sowieso nur geografisch eingeschränkt ist, aber da können wir es immer noch schön in die geografische Ferne eben delegieren, das Problem. Aber dass wir tatsächlich selbst eigentlich herausgefordert werden oder mit der Frage konfrontiert werden, wie sehr darf es eigentlich bei meiner Selbstverwirklichung nur um mich selbst gehen und wie sehr muss es auch darum gehen, dass ich für andere, aber eben jetzt tatsächlich mittlerweile auch immer stärker für mich selbst dieses Fundament, nämlich die ganz basalen Bedürfnisse nach einem Dach über dem Kopf, nach was zu essen. Klingt jetzt sehr nach Apokalypse, aber wir haben es eben tatsächlich im Ahrtal unter anderem gesehen, ja, das absichern muss, ja, und mir darüber Gedanken machen muss und darf, wie ich das vielleicht auch in Einklang bringe. Und das ist letzten Endes auch wieder eigentlich ein Punkt von hinduistischer Nachhaltigkeit, zu sagen, geht da nicht ums Entweder-Oder, sondern geht idealerweise ja darum, genau das ist ja für uns auch Holy Grail, wir kasteien uns damit nicht selbst, sondern wir verwirklichen uns selbst, indem wir an einem großen Problem arbeiten.
Genau, und für Unternehmen ist das natürlich auch ein schöner Ausgangspunkt, ne? Also wenn wir Unternehmen darin beraten, was denn potenzielle neue Geschäftsfelder sein könnten, dann liegt es heute ja auf der Straße. Mhm. Also man kann sich seine Kernkompetenzen angucken und dann kann man in der Welt gucken und sehen, was passiert denn da eigentlich? Und wo kann ich als Unternehmen, das ja sozusagen dafür gemacht ist, Probleme zu lösen, welche Probleme auch immer, ne? Wo kann ich die Probleme finden, an denen ich tatsächlich eine maßgebliche Lösung beitragen kann, weil die Relevanz von Unternehmen eben immer darüber sich bestimmt, wie relevant die Probleme sind, die sie so lösen.
Ich überlege jetzt gerade, und ihr macht das ja schon erfolgreich, es gibt ja, und da kommt ihr ja auch her, aus der Geschäftsmodellierung, und jetzt nehme ich einfach mal so ganz klassisch das Business Model Canvas, und jetzt will ich dies ausfüllen. Also ich sitze vor einem weißen Whiteboard und ich mache mir das Business Model Canvas rein und sage, ich möchte mir jetzt ein Startup ausdenken. Und wo fange ich an? Fange ich beim Kundennutzen an, beim Mehrwert, beim Zahlungsstrom? Also wo kommt die Idee her, zu sagen, das kann ich nachhaltig machen? Oder gehe ich in den Ringpark bei mir und suche mir Tiere aus? Ich mache es mal bewusst ein bisschen polarisiert.
Also das mit dem Ringpark ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Wenn du welche findest, rufst du an, ja. Da haben wir sicher eine gute Lösung für, dann eine gute Produktidee. Aber wenn wir beim Business Model Canvas sind, und das ist tatsächlich, ist schön, dass du es ansprichst, weil das ist ein Tool, mit dem arbeiten wir wirklich seit Jahren, würden wir jetzt in der Arbeit mit einem Unternehmen hingehen und sagen, lass uns mal den Status Quo mappen, ja. Und dann lass uns doch mal gucken, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken, denken wir ja tatsächlich über soziale, über ökologische Nachhaltigkeit nach. Und wir würden im Prinzip schauen, in welchen dieser neuen Segmente treffe ich das eigentlich an. Und wir können das in ganz vielen verschiedenen Segmenten antreffen. Der Punkt ist aber schon, dass es wahrscheinlich einzelne Segmente, die können bei jedem auch anders gelagert sein, aber generell würden wir aus der Erfahrung sagen, einzelne Segmente gibt, wo es meistens eher eben zutrifft. Ja, also wenn ich jetzt einen Channel nehme oder eine Customer Relationship, da würde ich es jetzt eher weniger vermuten. Mhm. Ich würde es, wenn wir über hedonistische Nachhaltigkeit sprechen, und letzten Endes die Frage, wie schaffe ich es denn eigentlich bei Menschen, ohne dass es sich blöd anfühlt, eine positive Verhaltensänderung herbeizuführen, dann bin ich natürlich bei Customer Segments und bei der Value Proposition, weil ich letzten Endes, genau wie es Jule vorher mit hedonistischer Nachhaltigkeit beschrieben hat, mir überlegen muss, welches Problem löse ich für meinen Kunden und wie mache ich es so, dass es sich nicht blöd anfühlt, nur weil es nachhaltig ist. Ja? Also der Pullover muss ja nicht kratziger sein, nur weil er nachhaltig ist. So, ja? Und ich muss jetzt ja auch nicht weniger Zinsen am Kapitalmarkt machen, nur weil ich mich eben, über ESG kann man sich streiten ja als Anlagekriterium, aber nur weil ich im Prinzip da auch Acht gebe darauf, dass ich zumindest mal nicht den größten Mist kaufe und vielleicht tatsächlich ja sogar, wenn ich über langfristige Geldanlage, wenn wir jetzt im Kapitalmarktsbereich eben Finanzdienstleister sind, tatsächlich ja auch langfristig wahrscheinlich meine Rendite absichere, wenn ich eben kein Kohlenstoffrisiko im Portfolio habe beispielsweise. Also das wäre jetzt so eine typische Verquickung von Customer Segments, wo man ja klassischerweise auch anfängt in der Betrachtung und der Value Proposition, dem Wertversprechen. Wir können tatsächlich von einer anderen Seite drauf gucken und uns die Frage stellen, wo finden wir wahrscheinlich Ökosysteme eher in einem Geschäftsmodell? Und die findet man natürlich dann eher auf der linken Seite vom Business Model Canvas, nämlich da, wo wir über Key Resources und Key Activities, also über ein Ökosystem oder irgendeine Ressource, und wenn wir ehrlich sind, selbst jetzt ein sehr, sehr digitales Unternehmen hat natürlich, wenn es jetzt in irgendeiner Form mit Chips zu tun hat, mit Lithium, einen ganz direkten Draht zu Ökosystemen. Ob das jetzt selber schürft oder ob es das nachfragt und seine Lieferkette dadurch stärker kontrollieren könnte, da auch einen Druck ausüben könnte bei seinen Zulieferern und so weiter, habe ich es natürlich hier mit den Key Resources und den Key Activities zu tun und eigentlich mit der ganz simplen Frage, mit was arbeite ich denn da? Inwiefern kann ich darauf Einfluss nehmen, dass es da weniger schlimm oder vielleicht sogar positiv ist? Auch nochmal vielleicht ein schöner Shift, auf den wir nachher nochmal genauer kommen können. Also diese Frage, geht es uns eigentlich nur darum, auf der Welt neutral zu sein und irgendwie unseren Schaden zu minimieren, oder geht es uns eigentlich eher darum, vielleicht tatsächlich wieder eine konstruktive Rolle im Ökosystem, und wir sind ja Teil von Ökosystemen permanent, wir können uns als Mensch nur eigentlich mit einer Verrenkung im Kopf daraus dividieren, geht es uns darum, da einen konstruktiven Teil einzunehmen. Und das haben wir eben in der linken Seite von Business Model Canvas viel stärker natürlich drin, wo wir letzten Endes uns mit den Ressourcen und mit den Aktivitäten, die wir in der Wertschöpfungskette im operativen Geschäft quasi eben Unternehmen drin haben. Und ein ganz, ganz spannender Punkt natürlich noch, und das haben wir bei etlichen Interviews, die wir eben fürs Buch geführt haben, auch immer wieder beleuchtet, ist uns quasi angesprungen. Ja, also ich glaube, etliche der Leute, mit denen wir gesprochen haben, kannten vielleicht den Business Model Canvas an sich jetzt auch so gar nicht, aber wenn man so ein Muster, so eine Brille, so ein Schema im Kopf hat, dann hat man ja manchmal das Gefühl, dass Aussagen direkt in so eine Schublade fallen. Man denkt sich, hoppla, genau das, so würde man es doch beschreiben, und das ist eben dieses Feld der Key Partners. Und da haben wir festgestellt, dass etliche Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, tatsächlich sagen, eigentlich ist das Ökosystem unser Key Partner, oder teilweise eben auch die Aussage, ist es unser Kunde. Ja, was im Prinzip natürlich, wenn man jetzt ganz klassisch über Geschäftsmodelle nachdenkt, ist es ja nicht so, dass das Ökosystem uns irgendwie in Euros bezahlt dafür, ja, Kundenbeziehung, dass wir was für es tun. Aber letzten Endes tut es das indirekt natürlich schon, wenn wir drüber nachdenken, dass Ökosysteme, wie gerade schon beschrieben, selbst in sehr wenig ökologischen, in Anführungszeichen, so den Klischeebereichen, Forstwirtschaft zum Beispiel jetzt, sondern selbst wenn man da weit davon weggeht, wir eigentlich als Unternehmen immer davon abhängig sind, nämlich im Sinne von, ich brauche in irgendeiner Form Lebensgrundlagen, damit ich funktionierende Gesellschaften habe, damit ich einen funktionierenden Markt habe, wäre ich ja eigentlich als Unternehmen ich muss nicht mal sagen langfristigen, sondern eigentlich reicht es heute mit einer mittelfristigen Vernünftigkeit, wäre ich total bescheuert, wenn ich darauf keinen Wert geben würde, weil ich im Prinzip meine eigene Geschäftsgrundlage damit versaue. So gesehen ist tatsächlich dann vielleicht so die Krone dessen, wie man mit Business Model Canvas auf nachhaltige Geschäftsmodelle gucken kann, ohne irgendein Feld hinzuzufügen, auch die Frage, für wen mache ich das eigentlich gerade und mit welcher zeitlichen Perspektive schaue ich da drauf, ja.
Jetzt hat mir das einen ganz hohen Mehrwert gebracht, aber jetzt war das gerade so ein bisschen für uns gerade Berater-Nerd-Talk. Und die gewöhnliche Zuhörerin, also die Führungskraft, die den Podcast hört, die nicht in der Produktentwicklung ist, sondern im Produktmanagement oder Geschäftsmodellierung, wird mit einigen Sachen nicht unbedingt was anfangen können. Aber ihr habt ja in eurem Buch ganz viele praktische Beispiele von Aktivistinnen, von Unternehmern, Unternehmerinnen. Könnt ihr mal so ein, zwei Beispiele erzählen, wo quasi nachhaltige Geschäftsmodelle generiert wurden, die überlebt haben, also auch tragfähig sind, und was einfach positive Beispiele sind?
Genau, vielleicht direkt anknüpfend an den Berater-Nerd-Talk von Lukas. Unternehmen, die genau das machen, nämlich das Ökosystem aus diesem Ressourcenfeld als Lieferant sozusagen auf die Partner- oder auf die Kundenseite zu setzen. Ganz konkret macht das zum Beispiel Goldeimer. Goldeimer ist eine GmbH, die Komposttoiletten für Festivals herstellen. Und dann im nächsten Schritt eben auch das, was bei diesen Komposttoiletten eben herauskommt, eine wertvolle Ressource, die für natürliches Wachstum in Wäldern, auf Feldern und so weiter sorgen kann, ne? Also Dünger, natürlicher Dünger, die verwertbar machen wollen. Und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also es geht immer darum, dass ein Teil der Einnahmen an Sanitärprojekte im globalen Süden gespendet werden. Genau, also dieses Thema Sanitärversorgung ist einfach ganz, ganz zentral. Und hier wird eben der Boden zum Partner. Und das ist einerseits eine Ressource, weil daraus potenziell Dünger gemacht werden kann. Und andererseits ist aber dieses Unternehmen, versteht sich selbst als eine Organisation, die sich für den Boden einsetzt, durch die Produkte, weil eben die Produkte dann Bodenqualität fördern, aber auch zum Beispiel durch gezielte Lobbyarbeit. Also es gibt eine DIN-Norm zur Düngemittelverordnung, beziehungsweise es gibt die DIN-Norm und es gibt die Düngemittelverordnung, da muss man jetzt auch nicht ewig einsteigen. Aber das Unternehmen setzt sich eben gezielt mit anderen Partnern auch dafür ein, dass diese DIN-Verordnung umgeschrieben wird, weil es bisher nicht erlaubt ist, menschliche Exkremente für Düngemittel zu verwenden, was unter ja ganz, ganz kontrollierten Umständen eigentlich total Banane ist. Und ja, da kann man das eigentlich ganz direkt nachvollziehen.
Ich würde vielleicht nochmal auch von den krassen Details, die natürlich so ein Case, wenn man tiefer eintaucht, eben immer bietet. Ich meine, letzten Endes, da kann, glaube ich, auch jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer für sich selbst nachvollziehen. Wenn wir jetzt über Versicherungswirtschaft reden würden, würden wir automatisch tief abtauchen. Ich finde, wir haben ein Beispiel, was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, dass mit dem vielleicht wirklich jeder was anfangen kann, weil es, oder vielleicht zwei sogar, weil es sehr alltäglich ist. Und das sind dann schon auch immer Food-Beispiele. Und da haben wir letzten Endes zwei, auf die ich jetzt vielleicht gerade nochmal kurz eingehen würde, nämlich zum einen Follow Food. Das ist mittlerweile schon echt ein größeres Handelsunternehmen im Food-Bereich. Tatsächlich findet man eigentlich in nahezu jedem Supermarkt in Deutschland mittlerweile Follow Food, insbesondere in den Tiefkühltruhen tatsächlich eben verortet, was ja für ein vielleicht Nachhaltigkeitsunternehmen erstmal ein bisschen verwunderlich ist, aber die verfolgen eben, und das ist genau das, was ein Stück weit vielleicht auch mit wenn wir jetzt wieder ganz kurz das verortende Business Model Canvas mit der rechten Seite, also mit der Kundenbeziehung, mit dem, was mache ich für meinen Kunden, wie mache ich es ihm zugänglich, wie mache ich es ihm transparent, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wie mache ich es ihm glaubwürdig tatsächlich auch, die eben hingegangen sind, angefangen mit Fischprodukten, damals hieß die Firma auch noch Follow Fish, die Marke gibt es tatsächlich auch immer noch, zu sagen, ich gebe dir über einen Tracking-Code auf der Packung als Kunde genau die Information, wo der Fisch herkommt und unter welchen Bedingungen er gefischt wurde. Und natürlich habe ich tatsächlich nur Fisch im Programm, der jetzt nicht unter fragwürdigen Bedingungen gefischt wurde und in völlig überfischten Regionen, sondern mit dieser Rückverfolgbarkeit committe ich mich auch darauf, dir gegenüber als Kunde, dadurch, dass ich es dir permanent transparent mache, mich da anständig zu verhalten. Und mittlerweile haben sie eben ihr Engagement ausgeweitet auf ganz, ganz viele weitere Produktkategorien. Jürg Knoll, mit dem wir gesprochen haben, der Gründer und Geschäftsführer von der Firma, geht eben tatsächlich auch hin und spricht da vom Öko-Hero-Prinzip, so heißt das bei denen intern. Und er sagt, er geht eigentlich mit offenen Augen durch den Supermarkt und schaut, in welcher Kategorie gibt es denn noch kein anständiges Bio-Produkt, was seinen Ansprüchen gerecht werden würde. Und er hat da hohe Ansprüche, aber eben trotzdem immer einen Blick darauf zu sagen, die meisten Menschen konsumieren natürlich einfach am liebsten Convenience-Food. Das heißt, es muss eben teilweise auch Fast-Food-Charakter haben. Ne? Also Pizzen haben sie jetzt zum Beispiel zuletzt rausgebracht, weil er auch gesagt hat, da gab es einfach fast nichts für die breite Masse, auch bei einem Preispunkt, wo eben die breite Masse ansprechbar ist. Und da hat er das jetzt eben in diesen Bereich weitergetragen. Und wie man aber auch sieht, bewegt sich immer so auf mehreren Horizonten, auch wenn man es strategisch eben verordnen würde. Sein neuestes Projekt ist jetzt tatsächlich gerade, dass er gemeinsam mit einem, ich würde sagen, sehr pionierhaften Landwirt in Brandenburg, Benedikt Bösel, den haben wir auch interviewt, tatsächlich die Entwicklungen in der regenerativen Landwirtschaft fördert. Regenerative Landwirtschaft ganz einfach beschrieben heißt, dass sich eben über die Bewirtschaftung von Böden, die ja ganz, ganz große CO2 senken, sind oder waren, müsste man vielleicht in vielen Punkten sagen, weil auch schon verdammt viel CO2 aus den Böden durch Landwirtschaft eben entwichen ist. Aber letzten Endes Wege und Mittel in der Landwirtschaft zu finden, die Bewirtschaftung von Böden so zu gestalten, dass sie CO2 binden, das führt nämlich auch wieder dazu, da sind wir wieder beim Boden als Partner, führt auch dazu, dass der Boden nährstoffreicher wird. Ja, also wer irgendwo auf dem Feld ist, kann ja einfach mal ein bisschen Erde in die Hand nehmen und das zwischen den Fingern zerdrücken. Je feuchter und je brauner und je dunkler das ist, desto mehr Kohlenstoff ist da im Boden gebunden. Ist A, gut für unsere Atmosphäre, ja. B, dann dementsprechend gut, weil es bei uns nicht ganz so warm wird in Zukunft. Und C, aber auch wirklich einfach gut für den Boden und das, was da wächst. Also das, was ich da als Landwirt eben kultivieren möchte. Und da ist er eben jetzt letzten Endes auch engagiert. Und man sieht tatsächlich, finde ich da sehr, sehr schön, wie er wirklich einer mehrschrittigen Strategie tatsächlich auch langfristig folgt, zu sagen, na klar, mache ich das, was ich jetzt sofort machen kann. Ich mache eben die Herkunft meiner Produkte sehr transparent, committe mich damit eben tatsächlich auch auf bestimmte Standards, mache die ganz zugänglich. Minimiere damit auch das Vertrauen, das blind einer Marke entgegengebracht werden muss, quasi, ja, Marke als Qualitätssurrogat, geht einen Schritt weiter und sage, ich weite das aus in weitere Kategorien, mache das nicht nur als Zweck der Wohltätigkeit quasi, weil es wichtig wäre, sondern natürlich ist es auch ein Businessplan dahinter, ja, der erfolgreich aufgeht, und gehe aber eben auch weiter und sage, wo kommen meine Zutaten eigentlich in Zukunft her und wie kann ich vielleicht mit der Zutatenversorgung in Zukunft, ja, das Gemüse auf der Convenience-TK-Pizza bei Rewe, ja. Wie kann ich im Prinzip dafür sorgen, dass CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird, dafür, dass ich geiles Gemüse bekomme, dass ich dann meinen Kunden auf die Pizza legen kann und so letzten Endes diesen Kreis zu schließen, ja. Das finde ich auch nochmal so ein ganz, ganz starkes Beispiel einfach dafür, wie man zum einen sagen kann, ich fange ja klein mit irgendwas an, was handhabbar ist, und ich kann es aber eben auch wirklich und muss es weit in die Zukunft tragen, um nicht stehen zu bleiben. Ganz klassische Innovators-Dilemma-Betrachtung ja eigentlich auch.
Genau, und wenn man da von außen auch nochmal so ein bisschen drauf guckt und versucht nachzuvollziehen, welches Prinzip dahinter steht, dann ist es ganz, ganz klar, diese krasse Verknüpfung von Innovation mit Impact. Also alles, was ich mache, um mein Unternehmen irgendwie zukunftsfähig zu machen, hat in den nächsten paar Jahren, Jahrzehnten immer mit Nachhaltigkeit zu tun. Produktentwicklung im Eisbereich, da geht es nicht mehr um irgendwelche Pulverchen, die ich noch reinmischen kann, damit es irgendwie fluffiger wird, sondern es geht darum, dass die Zutaten aus regenerativer Landwirtschaft kommen. Und das kannst du durch alle Branchen eigentlich durchdeklinieren.
Ich würde nochmal ganz kurz zurück zu eurem Beispiel gehen. Holy crap, jetzt habe ich mir nämlich überlegt, als ich das gelesen habe, ich finde es super, weil ich mag Krustentiere, aber ich habe mir überlegt, wenn jetzt Jule durch den Berliner Park läuft, ist das ökonomisch? Also einfach von Personalkosten. Ich mach's bewusst plump, weil mir das aus dem Buch nicht rausgekommen ist. Aber wo ich sage, kostet jetzt diese invasive Art, die Idee ist super, aber da Julia jetzt 10 Stunden Krabbentiere gejagt hat im Berliner Tiergarten, kostet der doch 200 Euro. Also wann wird das dann wirtschaftlich, wenn ich mich auf die Suche nach invasiven Arten mache?
Ich glaube, 200 Euro ist da sogar noch relativ tief gegriffen. Okay. Tatsächlich, Achtung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft nicht irgendwo hingehen und invasive Arten einsammeln, weil das wäre in Deutschland so absurd, es klingt Wilderei, ja. Aber das Aufheben von einem Flusskrebs im Berliner Tiergarten, vom Radweg, ist letzten Endes eigentlich nicht groß anders gewertet, wie wenn ich in den Wald gehe und mir ein Reh schieße, ohne dass ich eine Erlaubnis oder einen Jagdschein oder irgendwas dafür hätte, ja. Das als Disclaimer davor. Und dann letzten Endes angeknüpft, fangen die tatsächlich derzeit nicht selbst, sondern arbeiten dann natürlich mit Fischern zusammen. Und da muss man jetzt auch sagen, der Tiergarten, der Pritzergarten, auch die anderen städtischen Gewässer in Berlin, die sind natürlich ein krasser Sonderfall. Ja? Wo letzten Endes das Problem aber natürlich auch, weil es mitten in der Stadt ist, besonders greifbar wird, besonders sichtbar wird. Und es gab eben wirklich diese Szenen, dass Radfahrer, die auf dem Fahrradweg gesehen haben und dass sie auch vor der spanischen Botschaft auf und ab gelaufen sind und so weiter. Da wird es natürlich total augenfällig. Und das sieht man ja quasi auch immer, je näher so ein Problem an einen heranrückt, desto eher ist man auch bereit, das wahrzunehmen, und desto eher ist natürlich auch der Druck auf die Politik, der ist schon nicht gering von Brüssel aus, EU-Ebene, dagegen vorzugehen. Aber der ist natürlich, wenn es im städtischen Raum stattfindet, sehr viel höher. Das Gros der Krebse beziehen wir auch tatsächlich gar nicht jetzt aus diesen Gewässern, die verhältnismäßig auch relativ klein sind. Ne? Also für diese Gewässer sind da wahnsinnig viele Krebse drin, aber in der Gesamtzahl ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig. Vor allem, wenn man eben in der Produktion damit arbeiten will. Und ansonsten arbeiten wir eben dann tatsächlich mit binnenfischereilichen Betrieben zusammen, die vor allen Dingen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sitzen, teilweise auch in NRW. Gerade wenn wir mit Wildtierarten dann gearbeitet haben, haben wir natürlich mit Jägern zusammengearbeitet. Und da ist es dann so, dass es tatsächlich eigentlich die Situation die ist, dass diese Arten, gerade im jagdlichen Bereich kann man das super beschreiben, ohnehin entnommen werden müssen. Ja, also es gibt ja tatsächlich eben Abschussquoten, und diese Abschussquoten, die bezeichnen bei manchen Arten natürlich das, was du maximal schießen darfst, und bei manchen Arten aber auch das, was du schießen sollst. Ja, und wenn wir jetzt gerade über Nutria und Waschbär reden, also ob du es jetzt Schießen nennst oder Fallenjagd, wie auch immer, also entnehmen wäre der wissenschaftliche Begriff oder der behördliche Begriff auch dafür, wie viele Arten du entnehmen, welche Anzahl du entnehmen musst, ist es dann tatsächlich so, dass es da dann wirklich Fördermittel, Subventionen bekommt, die Jäger ohnehin schon bekommen, wenn sie ein Nutria beispielsweise aus einem Ökosystem, für das sie zuständig sind, aus einem Revier, für das sie zuständig sind, entnehmen. Und ein Stück weit ist das, was wir dann machen, zum einen, das war auch sehr, sehr schön, gerade mit Jägerinnen und Jägern zu erfahren, dass wir ein Stück weit die Wertschätzung, die die Tieren gegenüber bringen, ein Stück weit dann auch tatsächlich zu Ende bringen. Ja, weil es gibt tatsächlich für die meisten dieser invasiven Tierarten, Pflanzenarten ganz genauso, nicht wirklich einen Markt. Ja, und wenn, dann ist er extrem nischig und für Jäger sehr, sehr schwer zugänglich dann teilweise auch, dass wir tatsächlich sagen, jetzt lasst uns das doch auch in dem Sinne wertschätzen, dass wir was Vernünftiges daraus machen. Ja? Und das ist, glaube ich, dann auch so eigentlich eine interessante Kontroverse, die wir teilweise dann auch mit den Tierschützern, eher militanten Tierschützerinnen und Tierschützern haben, dass da natürlich ein Gedanke vorherrscht zu sagen, Tiere töten ist generell blöd, kann ich auch total mitgehen, total nachvollziehen. Gleichzeitig ist es natürlich, wenn ich drauf gucke, einfach komplexer und regulatorisch auch entsprechend geregelt, dass es gar keine freie Entscheidung ist von Jägerinnen und Jägern, die für ein Revier zuständig sind, die dann zu entnehmen. Und letzten Endes ist es dann tatsächlich etwas, wo wir sagen, lass es uns eben nicht wegwerfen oder in der Biogasanlage verwerten, wie es mit Krebsen und Krabben häufig passiert, sondern lass uns wirklich das wertschätzen, weil das sind eigentlich extrem hochwertige Lebensmittel, sowohl von den Nährstoffen her, als auch letzten Endes vom Tierwohl, weil das Leben, das sie eben geführt haben, und auch der Tod, den sie sterben, weil sie entnommen werden müssen, klingt jetzt sehr technisch, wahrscheinlich ein besserer ist als das Gros der Tiere, die eben in der Viehzucht eigentlich nur heranwachsen, um gegessen zu werden. Ja.
Ja, ich finde das ganz spannend. Keine Ahnung, vor 10 Jahren habe ich noch in München gewohnt. Da hat man gesagt, okay, es kommt langsam das schwarze amerikanische Eichhörnchen in und verdrängt das rote. Jetzt wohne ich in Würzburg ein bisschen nördlicher, jetzt ist es schon hier angekommen. Also es verbreitet sich immer weiter und es verdrängt die Arten. Wenn du sagst, die Waschbären, die ja auch die ganzen Singvögelnester etc. leer fressen, ne? Und auch ganz viele andere Tiere einfach, die sonst sich ja in einem Gleichgewicht befinden, aber viel einfach platt machen und ja im Prinzip wirklich andere Arten töten. Was sind denn so Treiber für invasive Arten? Wie entsteht das Ganze?
Wie entsteht das Ganze? Also man kann sich letzten Endes das in den letzten Jahren und Jahrzehnten anschauen. Und natürlich ist qua Definition für eine invasive Art quasi auch die menschliche Verbringung da eigentlich erstmal die Grundlage. Das würde so ein herrlich technischer Begriff, der mir so leicht über die Lippen geht, weil ich jetzt schon seit 3-4 Jahren sehr, sehr viel über solche Themen natürlich spreche und auch sehr, sehr viel dazu lese. Aber menschliche Verbringung heißt letzten Endes nichts anderes, als dass quasi eine invasive Art erst dann eine invasive Art ist, wenn sie nicht aus eigener Kraft in irgendeiner Form sich über die Alpen schleppt und plötzlich eben nicht nur in Italien, sondern hier ist, ja, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel den roten amerikanischen Sumpfkrebs nehmen, der wäre ohne den Menschen nie im Leben über den Atlantik geschwommen, ja, der ist nur hier, weil wir Menschen natürlich eine bestimmte Logistik, eine bestimmte Reisetätigkeit, ein bestimmtes Handelsaufkommen einfach auch weltumspannend eben aufgebaut haben. Und das ist auch, erzählt man, glaube ich, niemandem was Neues, dass es in den letzten Jahrzehnten exponentiell zugenommen hat. Und tatsächlich sind eben ganz, ganz viele Verbringungswege der Gestalt, dass es eben chinesische Wollhandkrabbe zum Beispiel, ein anderes Krustentier, was mittlerweile in fast allen deutschen Flüssen zu finden ist. Das ist in China ins Ballastwasser von Frachtschiffen eben reingekommen im Hafen. Also Schiffe, wenn sie nicht voll beladen sind, saugen da quasi Wasser an, um eine bessere Lage im Wasser dann zu haben, effizienter unterwegs zu sein, und pumpen das dann im Zielhafen wieder raus. Und so sind halt im Prinzip mal im Hamburger Hafen wahrscheinlich, vermutet man, eben einfach immer wieder Wollhandkrabben aus diesen Tanks rausgeschwemmt worden. Und letzten Endes ist das dann tatsächlich damit zu erklären, dass das Aufkommen von Handel tatsächlich eben zugenommen hat. Und auf der anderen Seite gibt es einen anderen Faktor, der auch mit reinspielt. Und das ist letzten Endes das, wie wir mit Ökosystemen umgehen. Ja, also je stärker wir Landwirtschaft natürlich betreiben, desto eher herrscht mal auf einem Acker jetzt nicht mehr ein Ökosystem vor, das irgendwie wahrscheinlich aus sich aus die Resilienz hat, sich gegen bestimmte invasive Arten in Anführungszeichen zur Wehr zu setzen. Das ist jetzt ja auch nicht so was Intentionales, wo das Ökosystem sagt, ich setze mich jetzt zur Wehr, aber man kann sich es eigentlich ein bisschen vorstellen wie unser Immunsystem. Ja? Dass natürlich je gesünder wir sind, desto bessere Abwehrkräfte haben wir und desto geringer werden wir leiden, wenn wir durch irgendein Virus, der im Prinzip jetzt in diesem Bild auch nichts anderes ist als eine invasive Art, von außen eindringt und in irgendeiner Form was mit unserem Körper macht. Ja? Und letzten Endes, Landwirtschaft ist ein Faktor, Klimawandel ist natürlich so ein bisschen der most obvious Faktor, weil sich natürlich Ökosysteme verändern und tatsächlich eben auch nicht, immer sagen, gemütlich harmonisch verändern, sondern da einfach einem massiven Stress ausgesetzt sind. Ja.
Ja, vielen Dank. Ihr habt ja in den Titel eures Buches schon den Begriff Aktivistinnen mit reingenommen. Und ich finde es ja ganz gut, dass wir jetzt Unternehmensaktivistinnen genannt. Wenn wir den Begriff, der ja schon politisch ein bisschen besetzt ist, wenn ihr sagt, was versteht ihr unter Unternehmensaktivistinnen? Was versteckt sich hinter dem Begriff?
Naja, also letztendlich nimmt man die beiden Worte zusammen und dann hat man es eigentlich, ne? Das Kuriose ist ja, dass in unserem vielleicht antrainierten Verständnis die Aktivistinnen immer gegen die Unternehmerinnen stehen. Also die Aktivistinnen, die wollen, dass die Unternehmen sich anders verhalten, dass die Politik sich andere Entscheidungen trifft und andere Rahmenbedingungen setzt. Und die Unternehmen, die wollen eigentlich möglichst wenig von Aktivistinnen und deren Themen belangt werden, damit sie sich irgendwie ja ihre Unternehmen anders und freier zum Wachsen bringen können. Und in dem Fall, das spielt auch in diesem Wortspiel der Ökonomie mit rein, ne? Also, dass wir Unternehmertum und ökonomisches Wachstum heute eigentlich überhaupt nicht mehr von ökologischem Wachstum trennen können, beziehungsweise wenn wir unsere Zukunft retten wollen, müssen wir das beides verknüpfen. Und die UnternehmerInnen, mit denen wir gesprochen haben, die nutzen ihre Unternehmen, um aktivistische Zwecke zu erreichen. Also die sagen, wir müssen die Wirtschaft transformieren und das geht nicht nur von oben herab. Die Politik hat einen großen Hebel, den müsste sie auch endlich mal nutzen und so weiter. Aber es gibt eben auch noch viele andere Lebensbereiche, in denen wir Veränderungen herbeiführen können. Und zwar nicht nur so, dass wir anderen sagen, was sie machen sollen oder was sie lassen sollen und welche Gesetze sie verabschieden sollen, sondern dass wir direkt eine Alternative anbieten zu dem, was aktuell am Markt vorhanden ist. Direkt neu andere Produkte bauen, andere Arten Energie zu erzeugen, liefern, also wirklich die Lösung auf dem Silbertablett anbieten, um eine Veränderung herbeizuführen. Und Aktivismus heißt dann, ich bin aktiv, indem ich nicht nur rede, sondern mache.
Okay, sehr schön. Ihr habt auch in eurem Buch drei Sorten von Nachhaltigkeitsunternehmerinnen aufgeführt. Welche drei Sorten gibt es eurer Meinung nach?
Ja, das ist, Dani, eigentlich wie immer Schokolade, Vanille, Erdbeer, ja. Also so eine Pücklerschnitte, nee, Spaß beiseite. Witzig, dass du so genau drauf eingehst, aber es ist auch eine charmante Stelle im Buch. Das stammt ja eigentlich aus einem Interview mit Louis Hahnemann, Venture Capital Geber, auch mit einer sehr, wenn man sagen, erfolgreichen Historie, also einen guten Track Record, und den haben wir interviewt, weil uns eben neben den Interviews mit, na, ich meine, VCs sind auch irgendwie Unternehmer, aber mit klassischen Unternehmerinnen und Unternehmern, in die VCs eben eher investieren würde, weil uns interessiert hat, wie ist eigentlich das ganze Thema Risikokapital Investoren im Impact-Bereich aufgestellt, und letzten Endes schon auch wohl wissend, dass sich da gerade ganz viel tut, haben wir mit Friedhof Detzner gesprochen, der wirklich mittlerweile ausgewiesener Impact-Investor ist, und Louis Hahnemann, der so ein bisschen vielleicht noch zwischen den Welten steht, jetzt auch quasi einen Impact-Fonds aufgelegt hat, aber eigentlich eben ganz klassisch aus dem digitalen Plattformgeschäft kommt und da wirklich in den letzten Jahren da seinen Fokus drauf hatte. Und der hat es wunderbar zusammengefasst, die Antwort auf deine Frage jetzt gerade, der meinte nämlich, naja, es gibt quasi die wissen, dass sie Greenwashing betreiben und das einfach machen, weil es im Prinzip, weil sie erkennen, dass es ein Trend ist und weil Kunden das gerade nachfragen, und dann betreiben die das eben tatsächlich, aber ganz, ganz simpel als ein Mittel zum Zweck, nämlich Verkauf. Dann gibt es die, die ganz idealistisch unterwegs sind und tatsächlich alles genau erheben, alles genau messen, alles extrem transparent machen. Und dann gibt es die, die glauben, dass sie mit wahnsinnig viel Impact unterwegs sind, aber eigentlich vielleicht die Sache nur schlimmer machen, weil sie nicht messen, nicht nachvollziehen, nicht mit der Wissenschaft sprechen und so weiter, sondern letzten Endes versuchen, das über eine reine Story eben zu machen, der sie selbst aber glauben.
Ja. Genau, und im VC-Bereich ist das eben total wichtig, weil sich diese Venture-Capital-Geber natürlich auch fragen, wenn wir jetzt in Zukunft vermehrt in Impact-Startups investieren wollen, woher wissen wir denn, dass die erfolgreich sind? Und dann hat man eben nicht nur finanzielles Wachstum als Kennzahl für Erfolg, sondern du hast immer eigentlich auch Impact-Ziele, die sich ja auch mit dem finanziellen Wachstum sozusagen gegenseitig beeinflussen. Und das heißt, dass VCs gerade total interessiert daran sind, herauszufinden, was denn die Metriken hinter Impact sind und sein können und sein sollten, damit sie am Ende sagen können, ja, wir haben unsere Ziele erreicht und wir haben in erfolgreiche Startups investiert.
Vielleicht sollten wir das auch für den Zuhörer oder Zuhörerin nochmal ganz kurz definieren, was ein Impact-Startup ist. Also was versteht ihr darunter?
Also ein Startup, das eben versucht, durch seine wirtschaftliche Tätigkeit bestimmte soziale, ökologische Ziele zu erreichen. Ganz, ganz viele Impact-Startups orientieren sich dabei an den SDGs, also an den Global Development Goals. Die beziehen sich auf soziale Fragen, auf Wasserversorgung, auf Sanitärversorgung, auf Armut, auf Frauenrechte, auf Klimaschutz. Und da hat sich eigentlich die Weltgesellschaft auf solche Ziele geeinigt, wo eigentlich alle Länder nach und nach dran arbeiten. Und Impact-Startups arbeiten eben durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit auch an der Lösung solcher Probleme.
Das heißt, ein sozialer und ökologischer Impact ist quasi die Grundlage, das, was man sich quasi bei einer GmbH in den Geschäftszweck ganz hart reinschreiben würde. Ja?
Genau.
Okay, super. Wenn wir jetzt uns Geschäftsmodelle der Zukunft anschauen, wir waren ja am Anfang schon mal bei dem bei der Beschreibung vom Business Model Canvas, also wie man Geschäftsmodelle modelliert. Wie sehen die der Zukunft aus?
Ein Stück weit haben wir es ja vorhin, um jetzt nicht wieder in den Nerd-Talk zu verfallen, zitiere ich ihn einfach oder referenziere ich drauf, haben wir es ja vorhin schon ein Stück weit umrissen, dass es eben tatsächlich darum geht, in dem eigenen Geschäftsmodell, ob es jetzt eins ist, was ich mir gerade im Prinzip modelliere, oder ob es eins ist, was es in dem ich schon unterwegs bin und das ich aber überarbeiten möchte, mir die Frage zu stellen, wo habe ich eigentlich Berührungspunkte mit sozialen und ökologischen Themen, die drängend sind, und, das wäre unsere Hypothese, deren Lösung sich eben tatsächlich auch lohnen darf, lohnen muss und lohnen kann. Das heißt, ich muss im Prinzip mein Geschäftsmodell auch ein Stück weit so modellieren, dass ich nicht nur sage, ich bin jetzt eine NGO und mein Geschäftsmodell ist, dass ich irgendwo Gelder einwerbe, auch wichtig, sondern ich habe tatsächlich eben eine wirtschaftliche Tätigkeit dahinter. Und letzten Endes diese Verknüpfung von man spricht ja immer vom Decoupling, also ich möchte das wirtschaftliche Wachstum von der ökologischen Zerstörung loslösen. An der Stelle würden wir durchaus wahrscheinlich, wenn man begrifflich eng drauf guckt, streitbar von einem Recoupling sprechen und sagen, eigentlich muss ich es wieder verbinden, aber es darf nicht darum gehen, dass mein Wirtschaftswachstum eine ökologische Zerstörung, ein Desaster auslöst, sondern eigentlich muss ich gucken, wie ich mein wirtschaftliches Wachstum an ökologisches Wachstum knüpfe. Und so wie wir es vorhin beschrieben haben, dass es ohnehin zusammenhängt, ist ja tatsächlich dann augenfällig, dass ich im Prinzip schauen muss, wie schaffe ich, dass sich beides gegenseitig bestärkt und dass ich daraus eben tatsächlich dann eine positive Dynamik entwickle, sodass ich im Prinzip mit dem, was ich am Ökosystem Positives erwirke, auch wiederum wirtschaftlich wachse. Ja, also gerade wenn man jetzt über Follow Food zum Beispiel und die regenerative Landwirtschaft, da wird es eben sehr, sehr greifbar nachdenke. Mhm. In dem Moment, wo Follow Food über den Botenretterfonds gemeinsam mit Benedikt Bösel daran arbeitet, dass er als Landwirt CO2 im Boden bindet, dadurch sein Gemüse besser wird, Follow Food das Gemüse von Benedikt Bösel, dem Landwirt, kaufen kann und auf seine Tiefkühlpizza legen kann, habe ich im Prinzip einen positiven Zyklus geschaffen, wo Kunden das anfangen wertzuschätzen, weil es schmeckt besser. Wir waren dort, es schmeckt wirklich sehr viel besser. Ja, die Karotten und so weiter, also wirklich einfach alles deutlich intensiver im Geschmack, auch nachgewiesenerweise mehr Nährstoffe drin. Kunden, so die Hypothese, werden das wertschätzen, weil es eine höhere Qualität hat. Er hat wiederum Mittel, die er eben tatsächlich investieren kann, um regenerative Landwirtschaft voranzubringen. Und so können wir, glaube ich, an diesem Beispiel relativ einfach, es gibt Branchen, in denen es deutlich komplexer wird, weil die Beziehung nicht so direkt ist wie im Lebensmittelbereich jetzt, aber relativ einfach deutlich machen, dass tatsächlich eben ein beidseitiges Wachstum dann eigentlich tatsächlich exponentiell stattfinden kann.
Okay, super. Vielen Dank nochmal für die anschauliche Zusammenfassung. Jetzt frage ich mich aber, wir haben jetzt gerade Katastrophen. Wir haben Hitzewellen. Letztes Jahr ist der halbe Harz gestorben. Wenn ich durch die Landschaften fahre, jetzt hatten wir überdurchschnittlich viel Regen mal diesen Sommer, was ja aber Zufall ist, aber es liegt nicht am Klima oder am Wetter. Also es sind schon Unregelmäßigkeiten. Es gibt Starkregen. Die ganze Welt brennt im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht es in Nachrichten. Es ist vor unserer Haustür angekommen. Aber irgendwie scheint das Thema bei den Leuten noch nicht so stark angekommen zu sein. Und ich habe zwei Töchter, ihr habt einen Sohn. Das muss uns ja bewegen. Und das Credo der Grünen, wir haben uns die Welt von den Kindern nur geborgt, ist reeller denn je. Und wir sehen es ja auf unseren Feldern, in unseren Wäldern. Wie gehen wir das strategisch jetzt irgendwo an und was haltet ihr von diesem 1,5 Grad Ziel?
Boah, das ist komplex. Ja. Bist du?
Ich brauche kurz zum Nachdenken. Wie gehen wir das strategisch an? Also das Interessante ist ja eigentlich, dass das Unternehmen, die könnten ja jetzt auch, wenn wir sagen, es gibt eine bestimmte Anzahl von Unternehmen, das sind die Bösen. Und das sind die, die unsere Wälder kaputt machen und unsere Böden kaputt machen und unsere Dörfer abbaggern und so weiter. Das sind die Bösen. Und da kann man wahrscheinlich ein paar ausmachen, wo man sagen würde, ja, es wäre gut, wenn ihr in den nächsten Jahren aufhört. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, wo man sagen muss, ja, wenn die jetzt ihre Geschäftstätigkeit beenden, dann nehmen Kunden einfach den Wettbewerber. Also so beim Fliegen zum Beispiel. Mhm. Dann ich bin irgendwie Luftfahrtunternehmerin und ich stelle fest, ich bin jetzt so bewegt von Fridays for Future und ich kann jetzt nicht mehr und ich höre jetzt auf. Und dann habe ich eigentlich nichts gewonnen, weil meine Kundinnen, die werden einfach beim Wettbewerber buchen und es ist genau wie vorher auch. Und für den Wettbewerber ist es vielleicht sogar gut, da steigen die Buchungszahlen und so weiter. Du wolltest noch was sagen, ja?
Vielleicht gibt es relativ wenig Luftfahrtunternehmerinnen da draußen. Vielleicht noch mal ein bisschen mittelständisches Beispiel auch.
Das ist aus unserem Buch, deswegen ist es so schön greifbar.
Ich habe noch ein anderes aus dem Buch. Ja. Also du meintest jetzt okay. Gerade, du hast gerade Clive Jackson, Fly Victor angesprochen. Ja. Ich würde da den Herrn Dr. Reckhaus eigentlich direkt sehen. Ja? Dr. Reckhaus, Familienunternehmen in zweiter Generation, Pestizid- bzw. Insektenvernichtungsmittelhersteller, so. Chemieunternehmen, Mittelständler. Mhm. Und der stand ja auch letzten Endes vor der Frage zu sagen, Mensch, zum einen leben wir im krassen Insektensterben, ja, ist auch gar nicht mehr zu leugnen zahlenmäßig. Und zum anderen produziere ich zum einen den Stoff, der das wahrscheinlich mit vorantreibt, und zum anderen säge ich aber mit der Produktion dieser Stoffe an meinem eigenen Ast, weil wenn es immer weniger Insekten gibt, kann ich auch immer weniger Insekten für Lebensmittel verkaufen. Brauchen immer weniger Leute. Ja. Ja. Der hat sich in seiner Branche tatsächlich mit dieser These und eben dann auch mit der Umsetzung von bestimmten Strategien nicht nur Freunde gemacht, aber ist genau nach dem Schema, was Jule gerade beschrieben hat, vorgegangen, hat gesagt, naja, wenn ich das jetzt lasse, ist A, schade ums Unternehmen, ja, ist aber B eben auch komplett bescheuert, weil Kunden kaufen halt dann einfach das, was daneben im Regal früher auch schon stand, und damit ist auch niemandem geholfen. Das heißt, was hat er gemacht? Ganz direkt, erster Schritt, er hat gesagt, er druckt jetzt mal auf die Packung drauf, dieses Insekt tötet dieses Produkt tötet wertvolle Insekten.
Wie auf so einer Zigarettenschachtel.
Ja. Also sieht auch wirklich grafisch, ästhetisch genauso aus wie auf einer Zigarettenschachtel, so ein Warnhinweis, und legt eben dann in die Packung dieses Produkts bei Tipps und Tricks, wie man überhaupt es vielleicht verhindert, dass Insekten in den Wohnraum kommen. Weil das ist ja letzten Endes das Problem, ja, cool, nicht die Insekten, sondern das Problem ist, dass ich die vielleicht nicht in meiner Küche oder in meinem Schlafzimmer haben will. Das heißt, eigentlich wäre Prävention sehr viel besser als dann die Vernichtung in der Küche durch irgendein kleines Giftchen, ja.
Und was jetzt eben, also ein gutes Beispiel, Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche. Ich habe hier extra in meinem Grundstück haben wir eine wilde Wiese, ne? Ja. Also hier extra Bienenfreund und alles, was dazugehört, ein Haufen Insektenhotels, aber trotzdem hasse ich es abends, wenn ich auf der Terrasse sitze und werde die ganze Zeit von Mücken zerstochen und es ist ganz viel Viehzeug da. Also das ist ja ein Dilemma, ne? Also ja. Von daher, man muss sie ja nicht töten, aber wenn man dann reingeht, dann sollen sie eigentlich verfolgen. Von daher finde ich das einen guten Ansatz, also genau. Schönes Beispiel.
Und genau dieses Dilemma kann man jetzt weitergehen, und wir können es auch gleich vielleicht nochmal irgendwie schematisch anschaulich haben, mit einem Modell, das wir auch im Buch drin haben. Ich mache es einmal an dem Beispiel noch weiter, glaube ich. Er hört eben nicht auf mit den Warnhinweisen und mit den Tipps und Tricks, wie man sie draußen halten kann, sondern er geht hin, genau wie du es in deinem Garten machst übrigens, und berät Unternehmen und plant für Unternehmen Ausgleichsflächen, Blühstreifen quasi und so weiter. Und jetzt sein ganz neues Ding sind eben eine neue Produktkategorie, neben den Insektenvernichtungsmitteln eben auch Insektenrettungsprodukte. Ja, das erste Produkt ist jetzt tatsächlich, ich glaube, Ende letzten, Anfang diesen Jahres in den Markt gegangen. Gibt es, glaube ich, auch bei DM tatsächlich ganz flächendeckend gelistet. Und zwar eine Fruchtfliegen-Lebendfalle. Klingt völlig abstrus, aber letzten Endes, ne, wenn man wieder drüber nachdenkt, er möchte ein Problem für seine Kunden lösen und gleichzeitig nicht für noch mehr Probleme im Ökologischen sorgen, sondern vielleicht sogar einen positiven Beitrag leisten, finde ich, ist das bei ihm ganz, ganz spannend, weil es im wirklich kleinen mittelständischen Kontext passiert. Es ist jetzt auch keine Branche, wo man denkt, es ist irgendwie völlig abgefahren, sondern es ist ein sehr bodenständiges Unternehmen, wo man wirklich sieht, einfach mal abstrakt drüber nachgedacht, was ist denn das Problem für meine Kunden, was ist denn das Problem, das dadurch vielleicht ökologisch überhaupt entsteht, und wie kann ich das trotzdem weiter in den Einklang bringen, ohne mich hart entscheiden zu müssen und sagen, dann lasse ich es halt. Mhm. Aber das bringt tatsächlich weniger als sich zu verbessern und eben besser weiterzumachen.
Mhm. Und wir tendieren ja dazu, an solchen Stellen, wo wir sehen, Insekten sterben und Extremwetter und so weiter, da fordern wir ja ganz schnell Verbote von der Regierung, ne? Und wollen, dass eigentlich Geschäftstätigkeiten eingestellt werden oder Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Unternehmen dazu zwingen, sich auf so einen Problemlösungsweg zu machen. Weil es könnte natürlich auch so sein, dass man sagt, ja, es dürfen jetzt keine Insektenvernichtungsmittel mehr hergestellt werden. Da würde sich der Hersteller auch überlegen, was mache ich denn stattdessen? Und das ist aber auch total verrückt, dass an solchen Fragen eigentlich zu wenig reguliert wird oder zu wenig gesetzliche Vorgaben gemacht werden und ganz viele Unternehmerinnen sich an der Stelle die Frage stellen, es passiert da nichts, ne? Die Regierung macht nichts, die Regierungen der Welt machen nichts oder zu wenig. Und okay, dann ist es jetzt meine Verantwortung, dann muss ich von mir aus kommen und von mir aus selbst auf den Weg der Problemlösung gehen.
Ich glaube, der Perspektivwechsel, der doch gerade auch in ganz vielen Branchen sichtbar stattfindet, ist letzten Endes, dass eigentlich immer mehr, ich würde sagen, Individuen, und letzten Endes bestehen Unternehmen ja auch aus nichts anderem als ganz vielen Individuen oder wenigen, wenn es ein kleines Unternehmen ist, aber immer eine bestimmte Anzahl von Leuten, die irgendwie denken und die Welt beobachten, die vielleicht ein paar What-the-fuck-Momente hatten, so würden wir es eben bezeichnen, und letzten Endes dann sagen, es kann doch nicht sein, wie untätig die Politik ist. Ja, also da sind wir jetzt wieder am Eingangsthema, wie du es anmoderiert hast, Bundestagswahl in wenigen Wochen. Es ist schon schockierend, wie teilweise wenn man sich jetzt im Lebensmittelbereich wieder umguckt, Discounter mit der perspektivischen Auslistung von wirklich den beiden schlechtesten Fleischkategorien, also den zweien von den vieren, im Prinzip das Ernährungsministerium vorführt. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass sich dann eine Ministerin vielleicht auch die Haare rauft und sagt, verdammt, damit wollte ich mich doch eigentlich 2032 brüsten, dass ich das jetzt mal schön regulatorisch durchsetze, dass das nicht mehr geht mit den Haltungsbedingungen. Und da geht Aldi und Lidl hin und sagt, na, wir listen das jetzt selber aus, und zwar in wenigen nächsten Jahren. Heute gelesen, Maersk spricht sich für ein Verbot von Schweröl für große Frachter aus. Ja, das ist eins der größten Logistik, also Frachtunternehmen der Welt. Und die sprechen sich proaktiv selbst dafür aus, eigentlich für eine stärkere Regulierung. Und letzten Endes wird, glaube ich, gerade ein Stück weit augenfällig, dass es gar nicht mehr nur darum geht, dass es so ein Ringen ist zwischen, was ist noch erlaubt und wo müssen wir mit Lobbyismus vielleicht dagegen wirken, dass es nicht mehr erlaubt wird, sondern letzten Endes wird es tatsächlich von einem regulatorischen Versagen, kann man in vielen Punkten auch sprechen, wird es eigentlich zu etwas, was wir ganz, ganz klassisch aus den letzten Jahren mit Digitalisierung kennen. Das ist nämlich einfach letzten Endes eine disruptive Entwicklung, die stattfindet, wo, will ich überhaupt nicht sagen, die Wirtschaft allein richtet das. Es braucht immer Akteure in der Wirtschaft, die eben mutig vorangehen. Aber wenn wir es hinkriegen, und das zeichnet sich gerade ab, dass die Nachhaltigkeitstransformation tatsächlich eben auch eine Disruption wird, dann kommt eine Eigendynamik auf, wo man wirklich sich am Kopf kratzt und sagt, Mensch, da hätte die Politik ja auch mal in irgendeiner Form den Hebel, den sie eigentlich haben, und die Verantwortung, die sie eigentlich uns allen als Menschen, unseren Kindern gegenüber haben, tatsächlich mal stringenter durchsetzen können, wo die sich, glaube ich, am Kopf kratzen. Ja.
Genau, und du hast noch das 1,5-Grad-Ziel angesprochen, ne? Also man fragt sich ja vielleicht auch so ein bisschen, welchen Weg müssen wir denn einschlagen, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, beziehungsweise idealerweise zu verfehlen und irgendwie vorne dran zu landen. Und wir haben im Buch und auch immer wieder in Gesprächen ist uns das aufgefallen, dass es eigentlich eine super seltsame Formulierung ist, das 1,5-Grad-Ziel. Es ist ja kein Ziel, ne? Eigentlich wollen wir ja nicht 100% weniger schlecht werden und irgendwie nur noch reduzieren, 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 sondern wir wollen doch überlegen, wie wir etwas Positives bewirken können. Und wenn man sich so diese Kurve anguckt von der prognostizierten CO2-Reduzierung, dann kommt man zu dem Nullpunkt irgendwann 2050 oder am besten vorher oder andere Länder auch vielleicht nachher. Und dann fragt man sich doch so, ja, was passiert denn an der Null? Was ist denn da? Dann sind wir irgendwie Weltmeister im CO2-Reduzieren. Und
was, ja, das Schlimme ist, die Welt wird ja dann nicht schön sein. Ja. Also das 1,5-Grad-Ziel ist ja im Prinzip immer noch russisch Roulette.
Ja, genau. Also die wahrscheinlich
50-50-Chance, dass es nicht komplett beschissen wird. Genau. Ja, also wer würde russisch Roulette spielen, nicht mit einer Kammer voll, wie es klassisch eben aus James-Bond-Filmen bekannt ist, sondern mit der Hälfte der Kammern voll und sagen, yo, das ist mein Ziel.
Genau.
Lass uns da mal drauf anpeilen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Ist ja auch wunderbar zu sehen, jetzt im Wahlkampf, wie schlecht selbst das grüne Wahlprogramm eigentlich abschneidet, wenn es um die Zielerreichung von diesem 1,5-Grad-Ziel, das aber eigentlich, ne, Stichwort smarte Ziele, das A steht ja letzten Endes für attraktiv, es ist nichts weit weg von attraktiv und dementsprechend ein Stück weit vielleicht auch gar kein Wunder, dass man im Prinzip, ne, du hattest auch das Verzichtsparadigma angesprochen, dass man nicht so wirklich Lust hat, darauf hinzuarbeiten, weil es gibt dort auch eigentlich nichts zu gewinnen, es gibt nur nicht so viel zu verlieren.
Genau. Und an der Stelle muss man eigentlich die Kurve umdrehen und sagen, zack, jetzt geht die Linie von links oben nach rechts, von links unten nach rechts oben. Und was passiert denn da hinter der Null? Beyond Neutrality. Und das ist eigentlich das, wo Unternehmen eine Kernkompetenz haben, ne? In sich weiterentwickeln, Innovation. Wie machen wir das denn, dass unsere Geschäftsmodelle gut für die Umwelt sind? Wie machen wir das denn, dass wir Ökonomie und Ökologie aneinander koppeln und positive Effekte erzielen und nicht mehr nur daran arbeiten, CO2 zu reduzieren und unsere negativen Effekte zu reduzieren, weil das kostet natürlich im ersten Moment Geld und auch Innovation kostet natürlich im ersten Moment Geld, aber das eröffnet das Potenzial für eine Resilienz von Unternehmen, für eine Weiterentwicklung von Unternehmen, von neuen Geschäftsfeldern, die dann positiv sind für alle.
Es ist eigentlich, wenn man es aus den letzten Jahren, da haben wir auch viel Beratungsprojekte begleitet und so weiter, eher im Kontext Digitalisierung, eigentlich letzten Endes genau die gleiche Betrachtung. Ja, also ich meine, ich kann Digitalisierungsprojekte aufsetzen aus der Angst, dass ich irgendwie sonst wegdisruptiert werde, ja, oder dass ich tatsächlich einfach mit meinen ganzen Anfragen im Customer Support überhaupt nicht mehr nachkomme. Und dann fühlt sich das immer an, als müsste ich das jetzt halt machen. Oh Mist, eigentlich ein blödes Thema, weil es kostet wahnsinnig viel Geld und meine IT aus Mitte der 90er, die macht das doch eh gar nicht mit und so weiter. Wie soll denn das alles nur gehen, ja? Versus, ich schaue mir an, welche Bedürfnisse meine Kunden haben und wie sich die im Prinzip vielleicht in den letzten Jahren auch in puncto digitalen Assets im Alltag quasi weiterentwickelt haben, wie sich Nutzungsverhalten weiterentwickelt hat, und überlege mir, Mensch, könnte ich mein Produkt, meine Dienstleistung, meine Problemlösung für Kunden vielleicht mit Hilfe der Digitalisierung irgendwie besser machen? Und vielleicht steckt da sogar ein echt interessantes Geschäftsmodell hinter, mit dem ich mich ein Stück weit zum Positiven, auch betriebswirtschaftlich zum Positiven, eben transformieren kann. Und genau diese Unterschiede, die sehen wir eigentlich immer, wenn es um Transformation geht. Wir würden sagen, der Unterschied zwischen einer Digitalisierung und einer Nachhaltigkeitstransformation liegt ein Stück weit vielleicht so ein bisschen in diesem existenziellen Imperativ drin. Weil das Schlimmste, was passieren konnte, wenn ich im Prinzip die Digitalisierung verschlafen habe, war, dass ich halt ein Problem bekomme, weil meine Wettbewerber irgendwie dem Kunden besser dienlich werden oder eine höhere Effizienz in ihren Prozessen haben und deswegen günstigere Angebote machen können oder. Das Problem, dass wenn ich im Prinzip die Nachhaltigkeitstransformation verschlafe, ist unweigerlich, dass wir im Prinzip als gesamte Menschheit vor einem Problem stehen. Das schließt nicht aus, dass ich unternehmerisch vor einem Problem stehe, aber letzten Endes hängt da gesellschaftlich sehr viel mehr dran. Und so gesehen ist in unseren Augen argumentativ tatsächlich eben auch die Nachhaltigkeitstransformation sehr viel
dringlicher,
aber tatsächlich auch unausweichlicher. Weil letzten Endes, also wir konnten uns als Menschheit gegenüber Digitalisierung eigentlich zu jedem Zeitpunkt entscheiden, dass wir das doch nicht so cool finden und dass wir das jetzt doch, das Internet, ach, dieses Neuland, das wird schon nicht so kommen. Das hätte tatsächlich so kommen können. Ja, also wir alle konnten uns im Alltag permanent entscheiden, nutzen wir das oder nutzen wir es nicht. Das hat uns niemand aufgezwungen. Aber letzten Endes können wir uns jetzt und in Zukunft und auch in Vergangenheit, wir können uns nicht entscheiden dafür, ob bestimmte physikalische Grundsätze zum Wirken kommen und ob wir dementsprechend dann basierend auf diesen physikalischen Grundsätzen, Klimaerwärmung, tatsächlich Probleme haben werden. Das ist also tatsächlich gar nichts, was wir uns, also wäre im Prinzip die Digitalisierung schon so sehr als, das passiert mit mir, und ich kann mich da gar nicht gegen verwehren, das ist ungleich krasser bei der Nachhaltigkeitstransformation. Es ist gar keine Frage, dass das kommen wird, und es ist gar keine Frage, dass das ein krasses Disruptionspotenzial hat.
Okay, Lukas, ich merke, ich habe nicht mal annähernd, nicht mal 20% der Fragen gestellt, die ich noch offen hätte. Ich merke, wir können uns, glaube ich, noch ganz lange hier verlieren. Aber es geht ja auch darum, dass die Leute sich selbst ein Bild machen. Ich glaube, euer Buch ist ein wertvolles Buch, ist ein wichtiges Buch. Und ich glaube, es gibt noch zu wenig Bücher in dieser Richtung, die gerade, ich mache mal so, Wirtschaft sexy nachhaltig gestalten. Ich würde es mal ein bisschen reißerisch formulieren, aber das meine ich auch tatsächlich so. Also wie kann man Geld verdienen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen? Wie kann man was Gutes für die Erde tun und dabei trotzdem nicht im Verzicht leben? Ich glaube, dann kriegst du auch so, ich bin kein Early Adopter, aber dann kriegst du auch so eine träge, kritische Masse, aber wie mich, dazu, da die Schritte zu gehen. Und deswegen finde ich es ganz hilfreich, dass es solche Bücher gibt. Also einfach mal vielen Dank von mir als Berater, Mensch und ja, Leser, dass ihr das Buch rausgebracht habt. Ich kann es nur jedem empfehlen, einfach mal diese Beispiele durchzulesen. Also das Buch heißt Ökonomie, so retten führende Unternehmensaktivistinnen unsere Zukunft im Campus Verlag. Jetzt würde ich gern den Hauptteil abschließen und noch ein, zwei persönliche Fragen an euch stellen. Im Sinne von unternehmerischem Scheitern vielleicht oder beruflichen Erfahrungen, auf welche beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättet ihr gerne verzichtet?
Du hast uns ja netterweise diese Fragen schon im Vorfeld einmal zugeschickt, sodass wir auch über die tiefgründigen persönlichen Fragen nachdenken konnten. Und wir sind tatsächlich vorhin schon zu dem Punkt gekommen, dass wir gerne darauf verzichtet hätten, so lange im Dunkeln rumzutappen, was unser Gestaltungspotenzial angeht. Also es fühlt sich relativ spät an, dass wir begriffen haben, dass wir jetzt einfach uns selbstständig machen können, ein Unternehmen gründen können, Bücher schreiben können, also einfach machen können, worauf wir Bock haben und in die Dinge machen können, in denen wir gut sind und damit für Unternehmen, für Teams einen Mehrwert darstellen können. Und das ist natürlich ganz klar einer langen Schullaufbahn geschuldet, ne, und auch einem Universitätslaufbahn, die jetzt nicht wirklich vermitteln konnte, was man denn oder wie man zu der eigenen Rolle in der Gesellschaft kommt. Also ich habe Literaturwissenschaft studiert, Lukas hat Kulturwissenschaft studiert. Das hat schon grundsätzlich was damit zu tun, was Menschen machen in der Welt und dass sie sich ausdrücken und so weiter. Aber immer aus dieser Beobachterperspektive, immer aus einem aus einem sehr akademischen Duktus heraus beschreiben, wie die das machen. Und ja, irgendwann sind wir zum Glück zu dem Punkt gekommen, dass man da ja selber auch einfach mitmachen kann. Das ist schon ein kleines Bedauern, dass das so lange gedauert hat. Obwohl das ja in allen Menschen so angelegt ist und von vornherein so angelegt ist. Und wir sehen es an den Kindern, dass sie so früh eigentlich diesen Drang haben. Und der wird aber so lange unterdrückt in unserer Gesellschaft. Ja.
Also abtrainiert eigentlich. Genau, also ich finde, dass das durchaus auch im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Familie nach wie vor sichtbar, dass es ein großer Struggle ist, sich im Prinzip dann in irgendeiner Form in einer beruflichen Laufbahn einzurichten, bei der man vielleicht irgendwie immer das Gefühl hat, so richtig weiß ich gar nicht, warum ich das mache. Und man macht es aber halt, weil es irgendwie normal ist, dass man das jetzt halt macht. Ja? Und man hat ja was studiert und dann geht man dem halt dann auch nach. Aber letzten Endes diese Frage zu stellen, worum geht's denn eigentlich? Und da sind wir jetzt auch wieder bei einem Teil vom Interview, worum geht's mir? Ja, Selbstverwirklichung, aber letzten Endes, was sind die relevanten Themen da draußen? Und ich glaube, wenn man das in eine Deckung bringt, ja, ich glaube, da fragen wir uns rückwirkend einfach jetzt auch vor dem Hintergrund, dass unser Sohn nächstes Jahr eingeschult wird, aber auch rückblickend auf die eigene Schul- und Uni-Laufbahn. Ich meine, was für Scheuklappen unser Schulsystem, unser Bildungssystem eigentlich dann teilweise noch auf hat, um diesen Fragen nicht Raum zu geben. Ja,
ja, aber wenn ich mir eure Vita ja quasi angeschaut habe, dann war das für mich fast ein, gut, das ist natürlich die Kurzform, aber eine logische Stringenz fast. Also ich meine, wenn man am Zukunftsinstitut arbeitet, wenn man sich damit in auseinandersetzt, wie sind Geschäftsmodelle, wie entwickelt sich die Erde, das ist ja dann A plus B ist gleich C für mich in dem Fall. Also für mich war das schon sehr kausal und ich glaube, mit 18 hättest du gesagt, nee, ich möchte meinen Uni-Abschluss haben. Das hätte nicht funktioniert, aber ich glaube, was ihr ja oder was wir als Eltern als Verantwortung ja mitnehmen können, die Glaubenssätze und Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die gleich zu vermitteln und vorzuleben. Und das Schöne ist, eure Erkenntnisse könnt ihr jetzt schon weitergeben in vereinfachter Form, im nicht akademischen Sprech. Das heißt, glaube ich, das ist die große Chance. Okay, kleiner moralischer Appell von mir an mich selbst.
ja, und auch ein kleiner Trost, ne? Ein kleiner Trost. Jetzt können wir alles anders machen. Das ist eigentlich schön.
Wahrscheinlich hat sich das jede Elterngeneration vor uns genauso gesagt.
Ja.
auf welche beruflichen Leistungen seid ihr besonders stolz?
Aufs Selbstständigmachen.
Ja, ich glaube, das ist, also Stolz ist, finde ich, ein ganz interessanter Begriff, weil Stolz ja im Prinzip, wenn man sagen, Gefühlsbündel ist aus ganz vielen Sachen. Und ich glaube, was bei Selbstständigkeit bei uns, Unabhängigkeit bei uns ganz stark mitspringt, ist Stolz, aber gepaart mit einer riesigen Dankbarkeit und auch teilweise mit einem sich immer wieder ein Stück weit, also immer wieder ein Stück weit das Gefühl zu haben, dass man sich manchmal auch ein bisschen kneifen muss und sagen muss, machen wir das gerade wirklich einfach so? Also wir machen das jetzt einfach, ne? Ja, wir machen das jetzt einfach. Und wohl wissend, dass wir natürlich krass privilegiert sind, nicht nur mit dieser Erkenntnis unterwegs zu sein, dass wir das einfach machen können, sondern natürlich auch, ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen führen und daraus rührt, glaube ich, auch die Dankbarkeit, aber auch dieses Gefühl zu sagen, man muss es krass schätzen. Natürlich sind wir weiß, natürlich sind wir gebildet, ich bin sogar noch männlich, ja. Also es ist irgendwie natürlich ein krasses Geschenk, für das ich mich auch nicht schämen will, aber dass ich letzten Endes ein Stück weit wahrnehme, wenn ich mir überlege, wie inwiefern ich stolz auf sowas sein kann. Ja, also es ist, ich habe es mir nicht alles selbst erarbeitet, sondern so funktioniert unsere Gesellschaft und daraus erwächst für mich ein Stück weit auch, klingt pathetisch, aber ja, eine Verantwortung, ein Drive, ein Getriebensein ein Stück weit auch, ja, weil ich das Gefühl habe, ich muss es auch wirklich nutzen.
Also du wirst halt ein Old White Man werden, ich kann es jetzt schon sagen.
Ja.
So. Und so alt bist du noch gar nicht, Daniel. Ja?
jetzt weiß ich halt, Jule hat noch nicht gar nicht geantwortet, oder?
Ich habe ganz kurz gesagt Selbstständigkeit, weil...
Ach so.
Aber,
du hast mich dann so fragend angeschaut, ja.
Echt? Ach ja. Ich finde, du hast es schön zusammengefasst.
Okay. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeiten möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
Ich schaue mich schon wieder so Fragen an.
Wir haben im Vorfeld drüber nachgedacht, über diese Fragen. Und du merkst es ja, ne? Lukas antwortet gerne lange, ausführlich und mit vielen Perspektiven. Und ich bin eher so die, die die Dinge auf den Punkt bringt. Das
okay.
Deswegen können wir das einfach genauso machen wie eben. Ich sage Geduld.
Und ich muss das jetzt hier elaborieren? Ja, genau. Das ist ein bisschen PowerPoint. hart, okay. Geduld. Ach, du auch, ja? Bei dir ist es auch Geduld. Ich glaube, es klang gerade schon an. Wir sind, glaube ich, beide krass getrieben. Bei mir äußert sich das wahrscheinlich, so wie Sule gerade charmant ausgeführt hat, eben auch daran, dass ich, weil ich gerne ein Stück weit auch meine Gedanken beim Sprechen überhaupt erst sortiere, viel rede und weil es dann vieles irgendwie schnell rede und das ist ein Stück weit, glaube ich, vielleicht symptomatisch.
Ist übrigens hilfreich bei einem Podcast. Ist übrigens sehr hilfreich für einen Moderator.
Ja. Man kriegt viel in kurzer
Zeit. Um mir das positiv zu spiegeln.
Genau. Aber letzten Endes ist es vielleicht auch ein bisschen ein Symptom von einer gewissen Ungeduld und unsere Beratungskunden haben in den letzten Jahren dann, je publiker quasi Holy Crap auch wurde, und es spielt sich schon in einem völlig anderen Bereich ab. Wir haben auch Kunden in der Lebensmittelindustrie, aber beileibe nicht das Gros der Kunden von uns ist im Lebensmittelbereich. So gesehen war das für viele unserer Kunden auch tatsächlich irgendwie teilweise echt abstrus und fernliegend, was wir da machen. Zugegebenermaßen ist es auch eine abartige Idee eigentlich, ja. Aber war halt weit weg. Und die Frage, die ich oft bekommen habe, war, oder wir oft bekommen haben, war, ja, sag mal, und wie verteilst du denn jetzt im Prinzip deine Arbeitszeit auf Beratung, auf Vorträge, aber eben auch auf das Unternehmerische? Und irgendwie war ich völlig perplex, was diese Frage angeht, weil es am ehesten die Antwort 100% da rein und 100% da rein ist, ja. Und das ist dann auch immer so ein bisschen, weiß nicht, fühlt sich manchmal fast ein bisschen blöd an, wenn man jemanden in einem Anstellungsverhältnis sagt, klar arbeite ich halt wahrscheinlich mehr als du, aber es ist eben ein Stück weit eine Getriebenheit, die, glaube ich, eine Stärke ist im Sinne von Motivation, aber manchmal auch tatsächlich ganz schön zu Lasten der Kapazitäten geht. Kennst du wahrscheinlich auch, wo man letztlich manchmal schon auch sagt, verdammt, ich muss jetzt mal runterkommen. Es wird jetzt ein bisschen zu viel mit den ganzen Ideen, was man noch machen könnte, noch machen müsste, noch machen sollte und immer geneigt ist es dann auch tatsächlich zu tun. Ja, das ist so ein Stück weit, glaube ich, also wenn man den Konjunktiv sehr weit aus seinem Leben ausklammert, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht overpaced. Mhm. Ja.
Also es ist ein super Beispiel, aber das passt so perfekt. Ich hatte gestern von 6:30 bis 11:30 ein Meeting mit Resilienzberatern, wie wir die Resilienz in Unternehmen bringen wollen. Und irgendwann kam dann der Einwurf, Danny, du bist gestresst, ich bin gestresst, er ist gestresst, wir sind alles Resilienzberater, verfehlen wir nicht gerade unser Ziel? Müssen wir es nicht anders vorleben? Und das ist aber, was du gesagt hast, ne? Also das ist halt eine Leidenschaft, das treibt uns, wir machen es voran, aber wir predigen Achtsamkeit und auf sich aufpassen und dann arbeitest du halt 16 Stunden durch, weil es halt die Mission irgendwo ist, die man dann lebt. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber ich habe gerade überlegt.
Geduld wäre, glaube ich, schon das, wo wir am ehesten dann, du hast es eingangs auch gesagt, sagen würden.
Ich habe noch was anderes.
Ja, du hast noch was anderes.
Und zwar ist das Schöne an Holy Crap und daran, dass man sich mit nachhaltigen Unternehmen beschäftigt, ist ja auch, dass man näher an die Natur rückt. Ne? Also ich würde sagen, das ist auch eine ganz, ganz große Motivation gewesen, zu sagen, yes, wir machen das jetzt, wir gründen jetzt Holy Crap, weil man dadurch eben wieder näher mit der Natur in Kontakt kommt als städtische Menschen. Und deswegen ist es eine super schöne Einladung, sich da mehr mit zu beschäftigen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also für dieses Jahr steht auf jeden Fall noch die Anmeldung für den Fischereischein auf der Liste, auf der Bucketliste. Mhm. Und also ganz, ganz
heißt das,
praktisch.
Heißt das, dass man damit, dass man dann richtig fischen mit Netzen oder was heißt das für den Leiden?
Nee, das bedeutet. Ehrlich? Ja. Das wusste ich nicht.
Also letzten Endes hat dieser Fischereischein, den hat jeder Angler, jede Anglerin zu
genau,
haben.
Okay.
Aber du darfst letzten Endes auch Reusen stellen in Gebieten, wo du die Erlaubnis dafür hast.
Ja, genau. Aber du lernst eben auch super viel darüber, wie Gewässer funktionieren, welche Fische da leben, wie man die zubereitet, schlachtet und so weiter. Ne? Also ganz, ganz praktische Fertigkeiten.
Okay, das sind dann für die Zombie-Apokalypse die notwendigen Tools auch.
Zumindest falls die Zombies irgendwie so im Wasser leben. Ja.
Okay, ein bisschen Populismus muss auch mal rein. So, welches Buch oder Bücher haben euch am meisten geprägt bzw. euer Leben beeinflusst?
Da hatten wir vorhin keine Antwort, ne?
Doch,
echt?
Ja,
sag mal.
Also bei mir ist es nach etwas Nachdenken das weiße Buch von Raphael Hortzon.
Das kenne ich nicht.
Ist wirklich eine absolute Empfehlung. Liest sich auch wirklich locker, fluffig, leicht. Ich sag gar nicht mehr dazu. Alles, was ich mehr sagen würde, wäre ein Spoiler.
Gut.
Nee, also ich habe ja schon gesagt, ich habe Literaturwissenschaft studiert, deswegen habe ich in meinem Leben schon so viele Bücher gelesen, dass ich keinen Überblick mehr habe. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich ist das Lesen an sich das, was einen krass beeinflusst. Ne? Und je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, sind es unterschiedliche Dinge. Jetzt gerade habe ich ein sehr beeindruckendes Buch zu Ende gelesen. Da geht es um die Next Nature. Das ist von einem holländischen Zukunftsforscher, der eben sagt, dass diese Trennung zwischen der Natur und dem, was wir Menschen bauen, also Brücken, Technologie, Chips und so weiter. Und dann kann man noch irgendwie über Technologie nachdenken, die sogar die menschliche Natur irgendwie weiterentwickelt. Und der sagt eben, das ist auch eine Form von Natur, die auch wächst, die auch eine eigene Eigendynamik hat. Und diese Trennung, die wir da vornehmen, ist eigentlich total künstlich und die tut einem auch nicht gut. Und die verkennt eigentlich auch diese Weiterentwicklung von Menschen und Planet in einem, ne? Also die trennt uns eigentlich als Menschen von der Natur und letztendlich ist es aber, sagt er, gibt es eine Next Nature und die Next Nature, die besteht eben nicht nur aus Grünzeug, sondern die besteht auch aus Menschen, die besteht auch aus Technologie und wir müssen uns das gesamthaft angucken. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Buch.
Klingt spannend. Was möchtet ihr am Ende eures Lebens sagen können, erreicht zu haben?
Ja, ganz salopp ausgedrückt, glaube ich, dass wir es nicht verkackt haben, ja, oder dass weiß nicht, das ist, du hast es eingangs auch schon gesagt und für mich ist es irgendwie gerade irgendwie emotional auch ein großes Thema. So ein Stück weit könnte man ja schon sagen, wir treten jetzt gerade auch ein Erbe an. Ja, das lässt sich nicht so ganz genau. Also ich meine, auch dieser Generationenkonflikt verkennt ja immer so ein Stück weit, dass es nicht so einen harten Cut gibt, wo man sagt, ab dem Alter sind jetzt die so und die anderen so, sondern es ist ja fließend und so gesehen ist letzten Endes, wenn man jetzt sagt, man tritt als Menschheit das Erbe seiner Vorfahren quasi irgendwie immer an, lässt sich nicht so hart trennen, aber letzten Endes würde man doch bei dem, was wir gerade eben vorfinden, durchaus sich im Erbe antreten, die Frage stellen, ob ich das Erbe überhaupt antreten würde, ja, und letzten Endes gibt es diese Wahl für uns nicht und dementsprechend, also wir sind gezwungen, das Erbe anzunehmen mit all dem, was dranhängt und ich glaube letzten Endes am Ende meines Lebens, toi, 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 dass es ein langes ist, möchte ich mir einfach sagen können, dass ich das, was ich irgendwie in der Lage war zu tun, um es in irgendeiner Form besser, erträglicher, lebenswert zu halten oder zu machen, lebenswert herzumachen, getan habe. Also ich möchte mir da nicht vorwerfen, dass ich irgendwie das nur so halb ernst genommen habe.
Okay. Jule.
Ich möchte, also auch das, unbedingt. Auch das.
Und das nehme ich auch, das hat geschmeckt.
Und ich, wahrscheinlich geht es vielen so, ne, dass die sich jetzt von einem What the fuck Moment oder Purpose oder was, wie auch immer man es nennen möchte, getrieben fühlen, dass sie sagen, ich steck all meine Energie da rein und wir müssen das jetzt rumreißen, wir müssen es schaffen und ich möchte am Ende meines Lebens dann trotzdem sagen können, dass ich mein Leben genossen habe, dass ich Spaß hatte, weil das ist ja alles Spaß. Ne? Es macht ja Bock, diese Dinge zu bewegen. Es macht ja Bock, sich da reinzugeben. Und ich möchte mich auch nicht selbst ausgebeutet haben für diese Sache, sondern es muss eins sein, ne? Wenn ich mich um mich selbst kümmere und wenn ich auch am Ende meines Lebens sagen kann, ich habe ganz, ganz viel Energie auch rein investiert, dass es mir gut geht, dann kann ich auch meinen Purpose besser erfüllen und kann da einfach habe eine größere Resilienz, habe mehr Energie, das, da was zu reißen. Das heißt, es muss ich immer die Waage halten. Ich möchte das bewegen, ich möchte etwas bewegen und ich möchte dabei ein gutes Leben gehabt haben.
Das nehme ich auch.
Ja, jetzt könnt ihr das Ganze eigentlich nochmal zusammenfassen. Habt ihr ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
Wir haben ein Lebensmotto. Wir arbeiten gerade so ein bisschen an unserem an der Definition dessen, was eigentlich in allem von dem steckt, was wir machen. Und ich glaube, hinter allem steckt immer die Aussage, alles ist gestaltet und alles kann umgestaltet werden.
Ja, und ich glaube, das, was sich durchzieht, auf Basis dieser Grundhaltung ist quasi ein Stück weit auch eine Suchbewegung im Kopf, nämlich oder ein Hinterfragen und ein Umwandlungsbestreben von Problemen in Potenziale. Also letzten Endes zu sagen, jedes Problem, das da ist, trägt ja eigentlich seine Lösung, abstrakt philosophisch gesprochen, schon in sich. Und letzten Endes macht es uns eben tatsächlich riesigen Spaß, das eben in allem, was wir tun, ob es jetzt Beratungsprojekte, Vorträge, eigene unternehmerische Geschichten, neue Produkte und so weiter angeht, genau diese Denkbewegung immer zu machen. Und ich glaube, das ist, wenn man es verkürzt, eben das Lebensmotto zu sagen, lasst uns doch bei jedem Problem fragen, welche Potenziale gibt es denn und wie lässt sich es eben tatsächlich zum Positiven lösen? Wie lässt sich es vielleicht tatsächlich als was Positives eben reframen?
Okay, das war mit Abstand das längste Lebensmotto, was ich in diesem Podcast bisher hörte.
Sollen wir es nochmal kurz runterbrechen auf zwei Kalendersprüche?
Nein, alles gut. Liebe Jule, lieber Jukas, vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Jetzt fast anderthalb Stunden für den Paperwings Podcast. Es war mir eine große Freude und Ehre. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Projekten und dass ihr einen nachhaltigen Fußabdruck in dieser Welt im positiven Sinne hinterlasst. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, mach's gut.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.